Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Das steht in einer neuen Studie über Analphabetismus, die Anfang Mai 2019 veröffentlicht wurde. Das sind 7,3% der Bevölkerung. Umgerechnet auf Göttingen kann man davon ausgehen, dass mehr als 8000 Personen Probleme beim Lesen und Schreiben haben und die dadurch große Probleme im Alltag haben. Welche das sind und wie man dem begegnen kann, darüber habe ich mit Gundula Laudin, Fachbereichsleiterin für Sprachen und Grundbildung an der Volkshochschule Göttingen-Osterode, und Caroline Kurz, Leiterin des regionalen Grundbildungszentrums an der Volkshochschule, gesprochen. Außerdem hat ein Betroffener mir geschildert, was es für ihn genau heißt, Analphabet zu sein. Mein Name ist Verena Power, ich werde Sie heute durch die Sendung begleiten und bin verantwortlich für die Inhalte. Bevor wir uns aber über den Analphabetismus unterhalten, gibt es noch einmal eine kurze Pause mit Bosse und Augen zu Musik an. Seit 7. Mai steht es offiziell fest. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. 2011, als die Studie zum letzten Mal durchgeführt wurde, waren es noch 7,5 Millionen. Es sind also weniger geworden. Die Ergebnisse der letzten Studie haben dazu geführt, dass sich an vielen Orten in Deutschland intensiver mit dem Analphabetismus auseinandergesetzt wird. In Niedersachsen wurde zum Beispiel 2012 damit begonnen, sogenannte Grundbildungszentren zu fördern. Mittlerweile gibt es im Land 8 dieser Zentren. Eines davon ist in Göttingen an der Volkshochschule angesiedelt. Deshalb unterhalte ich mich heute mit Gundula Laudin und Caroline Kurz von der Volkshochschule Göttingen-Osterode. Frau Kurz, worin besteht denn Ihre Aufgabe im regionalen Grundbildungszentrum?
Ja, das regionale Grundbildungszentrum an der VHS Göttingen-Osterode hat sich zur Aufgabe gesetzt, das Thema Grundbildung überhaupt in die Gesellschaft mehr zu verankern, darüber zu informieren, aber auch Betroffene zu unterstützen, dass sie weiter lernen können. Der Begriff Grundbildung ist ja relativ groß. Ich möchte mal kurz erklären, was wir darunter fassen. Da passt natürlich Lesen und Schreiben dazu, da gehört auch Rechnen dazu. Da gehören aber auch solche Sachen wie politische Grundbildung oder Gesundheitskompetenzen dazu. Das kann man also sehr eng fassen und das kann man aber auch relativ weit fassen. Also eigentlich sind es Basiskompetenzen, die man für das Leben in unserer Gesellschaft braucht.
Und was ist dann der Unterschied zwischen dem Grundbildungszentrum und der Abteilung oder des Fachbereichs Grundbildung?
Genau, der Fachbereich umfasst mehrere Themen oder Projekte im Bereich der Grundbildung, also der Fachbereich Grundbildung. Es gibt auf der einen Seite seit über 30 Jahren ganz klassische Alphabetisierungskurse, wo Menschen bei uns lesen und schreiben lernen. Das fängt wirklich auf der Buchstabenebene an, setzt sich fort in der Wort- und Satzebene und geht dann weiter zur Textebene. Und wir haben im Fachbereich dann drittmittelgeförderte Projekte. Seit Oktober 2012 haben wir das Projekt Kompass. Inzwischen heißt es Kompass Quadrat. Dort verbinden wir Grundbildung und berufliche Bildung am Beispiel der Pflege und haben dort im Modell Qualifizierungskurse entwickelt für die Altenpflegehilfe und haben ganz aktuell am 12. April auch einen Basiskurs Gesundheit und Pflege gestartet. Der richtet sich an Personen, die sich für die Themen Pflege und Gesundheit interessieren. Der Kurs wird zu 100% vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, ist also für die Zielgruppe kostenfrei und umfasst 5 Vormittage von 8:30 bis 12:45 Uhr, 2 Tage Gesundheit und Pflege, 3 Tage Vertiefung dieser Themen im Lesen, Schreiben und in der mündlichen Kommunikation. Das heißt, es sind auch Migranten und Migrantinnen in diesem Kurs. 1 oder 2 könnten wir vielleicht noch aufnehmen. Wer Interesse hat, möge sich bitte bei uns melden.
Ist es dann das einzige Projekt, das Sie haben, oder was haben Sie noch alles für Projekte?
Bei uns läuft ja noch das regionale Grundbildungszentrum. Da sind wir ja auch in der Förderstruktur. Es gibt 8 regionale Grundbildungszentren in Niedersachsen. Dann das BMBF geförderte Projekt. Wir haben außerdem ein europäisches. Wir sind Partner in einem europäischen Projekt namens Mobile Basic Education, also Grundbildung in Europa. Wir sind 8 Partner aus 7 Ländern und besprechen unsere Grundbildungsarbeit und haben auch die Möglichkeit, sogenannte Piloten, also Modelle, in unseren Ländern umzusetzen und die dann auf europäischer Ebene zu besprechen. Das ist sehr horizonterweiternd und man stellt sehr schnell fest, die Problematik ist wahrlich keine deutsche, sondern mindestens eine europäische, wenn nicht gar eine internationale.
Und seit wann gibt es jetzt das Grundbildungszentrum schon?
Ja, also das regionale Grundbildungszentrum an der VHS Göttingen-Osterode gibt es seit Februar 2015. Es wurde eröffnet im Rathaus unter Anwesenheit der Ministerin und gleichzeitig wurde ein Bündnis für Alphabetisierung gegründet, wo hier auch viele Leute in Göttingen dran beteiligt sind.
Und was heißt dieses Bündnis für Alphabetisierung?
Ja, tun sich Leute zusammen, die für dieses Thema Grundbildung etwas tun möchten. Das können ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Das kann sein, dass wir haben zum Beispiel daraus hat sich eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek entwickelt. Wir haben ja die Zeitung in einfacher Sprache, den Durchblick, da sage ich vielleicht nachher noch was zu. Dafür haben wir Kooperationspartner gewinnen können. Und so auf dieser Netzwerkebene und die Verbreitung der Informationen ist dieses Bündnis sehr hilfreich.
Und die Abteilung oder den Fachbereich an der VHS, wie lange gibt es den schon?
Es gab ja 2011 die Leo Level 1 Studie, in der veröffentlicht wurde mit belastbaren Zahlen, dass wir in Deutschland 7,5 Millionen Menschen haben, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Und das führte meinerseits zu einem großen Engagement, dass ich gedacht habe, also das kann und will ich nicht akzeptieren. Dann hat sich die Volkshochschule da stärker engagiert. Aber Grundbildung im Sinne von Alphabetisierungsarbeit ist ein ganz klassisches Themenfeld von Volkshochschulen bundesweit. Und an der Volkshochschule gibt es schon gut 30 Jahre.
Soweit erstmal zur Arbeit hier in Göttingen. Gleich sprechen wir über die Gründe und die Alltagsprobleme von Analphabeten. Davor gibt es aber nochmal Musik. Unser Thema heute ist der Analphabetismus. Deshalb spreche ich mit Gundula Laudin und Caroline Kurz von der Volkshochschule Göttingen-Osterode. Anfang Mai wurde zum Analphabetismus in Deutschland eine neue Studie veröffentlicht. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, auf dem gleichen Level sind. Was versteht man denn unter Analphabetismus?
Ja, Analphabetismus, darunter stellt man sich ja eigentlich vor, das sind die Personen, die mit drei Xen unterschreiben. Das ist auch, wenn man den totalen Analphabetismus denkt, ist es auch richtig. Wovon wir hier sprechen, ist aber der funktionale Analphabetismus. Das heißt, das sind Menschen, die können die Buchstaben erkennen, die können einfache Wörter und auch einfache Sätze lesen und schreiben. Sie scheitern aber dabei, einen ganzen Absatz sinnerschließend zu lesen. Das heißt, sie sind häufig so auf einem Alpha-Level 3, das ist die Satzebene. Es gibt auch noch sehr viele Leute auf der Alpha-Ebene 4, die an diesen Texten scheitern. Und es gibt danach noch 25% der deutschen Bevölkerung, die haben Probleme mit dem korrekten Lesen und Schreiben. Das heißt, wenn wir von Analphabeten sprechen, sprechen wir immer von funktionalen Analphabeten, also Menschen, die Grundlagen im Lesen und Schreiben erworben haben, aber halt nicht ausreichend für unsere Gesellschaft hier lesen und schreiben können. Das ist ganz wichtig.
Okay, und warum sind Menschen Analphabeten?
Ja, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Es gibt extrem viele Gründe, warum Menschen zu Analphabeten werden. Natürlich hängt es mit dem Schulbesuch zusammen. Also Menschen, die keine Schule besucht haben oder lange Zeit krank geworden sind, vor allen Dingen in den ersten beiden Schuljahren, haben eventuell nie diese Grundlagen richtig erlernt und sind in der Schule später immer nur mitgeschleift worden, ohne es so ganz zu automatisieren. Und Sie müssen sich vorstellen, Lesen und Schreiben kann man verlernen. Das ist für uns, die das alltäglich damit zu tun haben, unvorstellbar, aber wenn Lesen und Schreiben schwerfällt, weil es halt nicht automatisiert wurde, dann vermeidet man es nach der Schule und damit gehen die Fähigkeiten in diesem Bereich auch einfach wieder zurück. Und wenn Sie sich vorstellen, 80er Jahren brauchte man noch nicht so viel Lesen und Schreiben zu können. Da konnte man eventuell auch noch eine Ausbildung machen, ohne eine schriftliche Prüfung, wenn man merkte, oh, der hat Probleme. Das ist heutzutage alles nicht mehr möglich. Also es ist auch die Arbeitsanweisung, die Computertechnik. Es gibt kaum einen Arbeitsplatz mehr, wo wirklich jemand ohne Lesen und Schreiben zu können gut unterkommen kann.
Und was für Probleme gibt es denn für Analphabeten im Alltag?
Ja, die Alltagsprobleme sind genauso. Sie brauchen sich nur mal vorstellen, Sie möchten jetzt mit dem Bus irgendwo hinfahren. Oder Sie möchten eine Bahnkarte kaufen. Straßenschilder können eventuell schon ein Problem sein. Zeitung lesen, irgendwelche Automaten bedienen, zum Arzt gehen, zur Behörde gehen. Also überall kriegen wir ja inzwischen erstmal Aufnahmebögen. Und Sie müssen sich vorstellen, dieses Thema ist schambesetzt. Das heißt, die Menschen versuchen zu vermeiden, dass andere mitkriegen, man kann nicht lesen und schreiben. Das ist eine extrem hohe Hürde, überhaupt irgendwo hinzugehen, weil es ja immer mit der Angst einhergeht, muss ich da eventuell etwas lesen oder schreiben.
Und wie sehen da diese Vermeidungsmechanismen aus? Also, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich gehe zum Arzt und habe diesen Bogen vor mir und ich muss den ja lesen. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, nee, dass ich den nicht lesen kann. Da stehen ja Fragen drauf für mich.
Ja, es gibt Ausweichstrategien. Ich habe meine Brille vergessen. Oder es gibt auch Leute, die sich dann die rechte Hand einbinden, um zu sagen, ich habe Probleme mit der Hand. Können Sie das für mich schreiben? Und es gibt auch, das ist jetzt gerade in Ihrem Beispiel nicht möglich, aber häufig so, kann ich das mit nach Hause nehmen? Weil meistens ist es so, dass zu Hause ein Partner um dieses Problem weiß. Also es gibt meistens zumindest eine Person im Umfeld, die halt diese Aufgaben dann übernimmt. Und es gibt noch viele andere Strategien, aber das sind so ganz typische.
Was für Vorurteile gibt es denn gegenüber Analphabeten?
Vorurteile sind, dass sie eben nur mit drei Xen unterschreiben und dass das Menschen sind, die dumm in Anführungsstrichen sind. Und das ist, wie wir in unserer langjährigen Arbeit feststellen, überhaupt nicht der Fall. Es sind also Menschen dabei, die sehr, sehr viele Beiträge in unserer Gesellschaft leisten, von denen man niemals denken würde, dass die Schwierigkeiten haben im Lesen und Schreiben. Ne? Also Menschen, die haben eine Ausbildung gemacht, die leben ihr Leben in ihren Familien, haben Kinder erzogen und haben Eigentum. Also diese Welt ist sehr, sehr bunt.
Ja, ich würde ganz gerne ergänzen. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie können sich nichts aufschreiben. Wie viel man im Gedächtnis behalten muss, auch um nicht aufzufallen. Das ist eine enorme Leistung, die diese Leute da aufbringen müssen. Und dafür kann man nicht dumm sein in dem Sinne, sondern das ist einfach, die haben andere Kompetenzen erworben in der Zeit.
Gibt es dann auch Leute, die dann auch vor ihrer Familie das verstecken?
Also ich erinnere mich an ein Beispiel aus unserem Alphabetisierungskurs. Es war um die Weihnachtszeit herum. Und da war eine Frau, die hat ein Patenkind und das Patenkind hat sich ein Spiel gewünscht. Und dann haben sie im Alphabetisierungskurs dieses Spiel gespielt, weil so eine große Sorge war, oh weh, da muss ich die Spielanleitung wohlmöglich vorlesen und. Ne? Also diese Themen sind ganz klar da. Ne? Man möchte das nicht publik machen, auch nicht unbedingt über die engste Familie hinaus.
Also ein schambesetztes Thema. Was man gegen Analphabetismus machen kann, erfahren wir gleich. Analphabetismus ist noch immer ein großes Problem in Deutschland. Meine Gäste Caroline Kurz und Gundala Laudin von der Volkshochschule Göttingen kennen sich sehr gut mit dem Thema aus. Sie sind zuständig für das Grundbildungszentrum und die Abteilung Sprachen und Grundbildung. Frau Laudin, welche Maßnahmen ergreifen Sie im Grundbildungszentrum oder auch im Fachbereich, die dem Analphabetismus entgegenwirken?
Also wir haben viele Partner ja in der Stadt und auch im Land. Wir tauschen uns sehr eng aus mit diesen Partnern und wir versuchen immer wieder auf diese Problematik hinzuweisen. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel der Weltalphabetisierungstag am 8. September ist ein großer Tag, wo wir immer wieder in der Stadt präsent sind und auf dieses Thema aufmerksam machen. Wir haben einmal im Monat eine kostenfreie Informationsschrift, den Durchblick. Da kannst du vielleicht was zu sagen, ne? Das ist ja auch.
Ja, der Durchblick ist eine 8-seitige Broschüre. Früher hat sie dem Anzeigenblatt Blick beigelegen und ist kostenlos in 64.000 Haushalte verteilt worden. Im Moment ist sie online zu finden unter www.mein-durchblick.de. Und da gibt es die 8-seitige PDF-Datei und die einzelnen Beiträge als Blogbeiträge. Und das sind Texte in einfacher Sprache hier für die Region. Das heißt, wir wählen Themen aus hier aus dem Umfeld. Wir wählen auch politische Themen aus, zum Beispiel, die natürlich Deutschland betreffen. oder auch die Welt. Aber unser Schwerpunkt sind regionale Themen, um Menschen, die hier vor Ort sind, seien es halt Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, seien es Menschen, die Probleme mit den Augen haben, denn die Zeitung ist auch in etwas größerer Schrift geschrieben, seien es Probleme, die erst Deutsch lernen und da darauf angewiesen sind, etwas in etwas einfacherer Sprache zu lesen, ja, denen die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren. Und natürlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, also ein Kooperationspartner bei diesem Durchblick sind die Göttinger Werkstätten. Und der zweite Kooperationspartner ist die Universität Göttingen mit der Zentralen Einrichtung für Lehrerbildung. Und in diesem Seminar für die Studierenden werden also ein Großteil der Artikel geschrieben, sodass die Studierenden auf Lehramt auch gleichzeitig lernen, mit dieser einfachen Sprache umzugehen.
Gibt es sonst noch irgendwelche Maßnahmen?
Also wir führen zum Beispiel Schulungen durch. Wir hatten jetzt Ende letzten Jahres eine Schulung für Fallmanager und Fallmanagerinnen des Jobcenters mit dem Thema »Wie erkenne ich funktionale Analphabeten?« um auch nochmal auf diese Problematik hinzuweisen. Wenn Sie jemanden qualifizieren möchten, erstmal, wie stelle ich fest, dass diese Person nicht ausreichend lesen und schreiben kann und wo kann ich mich dann hinwenden?
Ja, wir hatten zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek, die sehr fruchtbar war. In der Stadtbibliothek gibt es seitdem einen Bereich mit Büchern in einfacher Sprache und es können auch Führungen in einfacher Sprache gebucht werden, zum Beispiel von Alphabetisierungskursen oder Grundbildungskursen. Wir haben bei der Initiierung von Lea Leseclubs hier in Göttingen unterstützt. Das sind inklusive Leseclubs, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen, die nicht so gut Deutsch können, Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, zusammen ein Buch lesen unter Anleitung oder und mit Unterstützung von Moderatorinnen. Die treffen sich einmal wöchentlich. Es gibt in Göttingen 3 Leseclubs. Einer findet in der Stadtbibliothek im Kroner Stadtteil statt, einer im Eine-Welt-Laden und der dritte ist an einer Schule angesiedelt. Und dazu haben wir halt häufiger Lesungen. Wir sind im Göttinger Literaturherbst. Gibt es 4 Lesungen oder letztes Jahr 3 Lesungen in einfacher Sprache, wo wir als Volkshochschule auch dran beteiligt sind.
Was muss sich denn ändern, vielleicht auch in der Gesellschaft, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass Menschen Analphabeten sind oder werden?
Als allererstes muss die Aufmerksamkeit erhöht werden, dass die Gesellschaft ein höheres Bewusstsein dafür hat, dass es das gibt. Also wie wichtig Lesen und Schreiben ist, dass das in unserer digitalen Welt immer wichtiger wird und dass digitale Kompetenzen hinzukommen, aber dass auch digitale Kompetenzen bedeutet, ich muss auch lesen und schreiben können, um die einzelnen Schritte am Computer auch nachvollziehen zu können oder initiieren zu können. Und ja, also in Schule und in den Elternhäusern, in der Gesellschaft überhaupt, müsste es mehr Wissen darum geben, um die Gefahr auch, dass das tatsächlich passiert.
Okay, und wenn Sie jetzt die Elternhäuser angesprochen haben, was können Eltern dagegen tun, dass ihre Kinder Analphabeten werden? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen oder auch einfach aufmerksam sein?
Es ist ganz wichtig, dass die Eltern ja ihre Kinder oder die Schullaufbahn ihrer Kinder begleiten und wenn sie aufmerksam werden, dass es dort Probleme gibt, ja auch das Gespräch suchen. Und hier gibt es zum Beispiel ja auch den Bereich der Legasthenie, wo viele Kinder gefördert werden oder es gibt anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Aber hier ist einfach wichtig, das Gespräch zu suchen und nicht, wenn das Kind allein gelassen wird mit dem Problem und die Eltern oder Lehrer halt nicht darüber reden, dann kann das passieren, dass es sich immer weiter fortsetzt.
Wenn Sie jetzt Deutschland einordnen müssen, vielleicht im europäischen Vergleich, weil Sie auch mit Partnern in Europa zu tun haben, wo steht denn da Deutschland?
Also die Initiative in Deutschland ist ja im Bund und im Land, also nicht in jedem Bundesland, aber in einigen Bundesländern in Deutschland und eben im Bund. Wir haben 2011 die Nachricht erfahren, es sind 14,5% der Bevölkerung, also 7,5 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren. Die wurde untersucht, diese Zielgruppe. In den europäischen Ländern, mit denen wir zu tun haben im Rahmen dieses Projektes Mobile BE, stelle ich fest, es gibt ganz ähnliche Zahlen. Also in Frankreich spricht man von 13-14%. Also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und dann ist ja immer auch noch die Frage, wen nehme ich hinzu zu dieser Gruppe? Wir haben ja gerade von Frau Kurz gehört, dass es viele Menschen gibt, die auf der Textebene scheitern. Das heißt, in Wirklichkeit sprechen wir noch über viel mehr Menschen als 7,5 Millionen. Ne? Genau, aber wir sind eben 8 Partner in 7 europäischen Ländern und in all diesen Ländern ist es ein Thema. In Irland wurde schon sehr viel früher an diesem Thema gearbeitet. Die haben sehr viel früher erkannt, wir müssen da was machen. Es droht ein funktionaler Analphabetismus. Und meine Kollegin und ich, wir waren im letzten Sommer eine Woche in Irland und haben uns mit den irischen Kollegen und Kolleginnen unterhalten und festgestellt, da gibt es doch schon mehr Initiative als bei uns, also die früher angesetzt hat.
Okay, ja, und dadurch halt auch schon weiter.
Also, ja, das ja. Ist,
Und was würden Sie sich vielleicht von der Politik, von der deutschen Politik wünschen? Also brauchen Sie noch mehr Unterstützung oder sagen Sie ja, eigentlich läuft alles so jetzt im Moment, wie es läuft? Ist alles gut?
Also es gibt natürlich immer Wünsche. Es fängt an bei der Frage der Finanzierung, also dass Bildungsarbeit kostet. Das heißt, da braucht es natürlich auch Finanzen, um eine gute Bildungsarbeit zu machen. In allererster Linie braucht es einen politischen Willen, um diese Zielgruppe zu fördern. Ja, und dann haben wir mit Hürden auch zu kämpfen, zum Beispiel Förderung über die Bundesagentur für Arbeit, die fördert eben wirklich berufliche Weiterbildung. Und Lesen und Schreiben gehört zur Basis. Und da sind wir eng im Gespräch, da tut sich auch was, aber das könnte noch ein bisschen leichter sein.
Und ganz allgemein kann man sagen, es ist wichtig, dass dieses Thema immer weiter in die Öffentlichkeit vordringt, sodass dieses Tabu, von dem wir ja schon mehrfach gesprochen haben, allmählich aufgebrochen wird. Je selbstverständlicher es ist, man kann damit kokettieren, zu sagen, in Mathe hatte ich eine 6. Das ist überhaupt kein gesellschaftliches Problem. Aber zu sagen, Lesen und Schreiben ist mir schwer gefallen, das habe ich nie so ganz gelernt. Auch das muss irgendwo eine Selbstverständlichkeit werden. Und damit würde dieser Zielgruppe extrem geholfen.
Vielen Dank erstmal an Gunulla Laudin und Caroline Kurz für die vielen Informationen über den Analphabetismus. Im letzten Teil der Sendung werden wir uns mit einem Betroffenen unterhalten. Davor machen wir aber nochmal eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück im Stadtradio zu Eine Stunde, ein Thema, heute über den Analphabetismus in Deutschland. Die Hintergründe zu dem Thema haben uns bereits Gunulla Laudin und Caroline Kurz von der Volkshochschule Göttingen-Osterode erklärt. Und wir haben gelernt, es ist ein sehr schambehaftetes Thema. Deswegen will mein dritter Gesprächspartner auch anonym bleiben. Er weiß selbst, wie es ist, Analphabet zu sein und macht bereits seit 2 Jahren einen Kurs bei der Volkshochschule Göttingen. Um seinem Wunsch nach Anonymität nachzukommen, hat Jakob Mansius seine Aussagen nachgesprochen. Meine erste Frage ist gleich mal, sind Sie noch Analphabet?
Nicht mehr ganz so. Ich habe ja schon 2 Kurse gemacht nach meiner Lehre. Ich habe ja auch einen Gesellenbrief. Einen Führerschein habe ich auch. Aber es hat damals nicht funktioniert. Ich bin ja 2 Jahre während der Lehre zur Schule gegangen. Aber es ist einfach nicht hängen geblieben. Und dann habe ich es nochmal versucht, als meine Tochter zur Schule gekommen ist. Aber das hat auch nicht funktioniert. Und jetzt habe ich es auch nochmal versucht. Da habe ich das Alpha-Telefon angerufen und die haben mich dann zur VHS vermittelt.
Also das Alpha-Telefon, wo Analphabeten anrufen können, die dann weitervermittelt werden.
Die haben dann gesagt, hier in der Stadt Göttingen gibt es das und das oder hier in Hannover gibt es das. Da kann man sich dann ein bisschen schlau fragen, weil heutzutage ist es ja schwierig, so etwas rauszukriegen. Wenn man schreiben und lesen kann, ist das ja kein Thema. Das ist ja klar.
War das dann bei Ihnen so, dass Sie gar nicht lesen und schreiben konnten?
So gut wie gar nicht. Mit Namen war schon schwierig. Also den eigenen Namen schreiben, das ging ja noch. Aber adressenmäßig oder sowas, das war dann ganz schön schwer. Mittlerweile geht das schon.
Sie sind gelernter Gas-Wasser-Installateur. Jetzt shoppen Sie als Hausmeister. Müssen Sie in Ihrem Beruf nicht lesen und schreiben?
Doch, das war ja schon, wenn man Kundendienst fährt oder sowas. Erstmal braucht man die Straßennamen. Das war ja schon schwierig. Und stundenmäßig muss man ja auch aufschreiben. Gut, ich hatte einen Arbeitskollegen, wir sind dann zu zweit gefahren und der hat das dann gemacht meistens. Oder ich hatte ja schon einen Führerschein, als ich den Gesellen gemacht habe. Und da hatte ich dann einen Altgesellen, den musste ich umherjuckeln.
Hatten Sie dann auch im Alltag Vermeidungsmechanismen?
Auf jeden Fall, das ist ja schon immer so. Auch wenn wir jetzt irgendwo hingefahren sind, ist das ja schon dieses einfache Bestellung aufgeben. Da geht's ja schon los. Heute ist das ja überall. Ob es jetzt am Fahrkartenautomaten ist oder bei der Bank, die machen ja nichts mehr. Da muss man das am Automaten machen. Und überall ist das. Da gibt es nichts mehr, wo du nicht lesen musst. Es ist ja schon beim Parkschein ziehen oder sowas. Da steht dann auf einmal, nee, geht nicht oder der Apparat ist defekt. Ja, wenn man es nicht lesen kann, dann stehst du davor wie der Affe vorm Scheunentor.
Und was macht man dann?
Ja, was macht man dann? Du lässt es einfach liegen mit dem Parkautomaten und sagst dir, da wird schon nichts passieren. Und das andere, ja, das vermeidest du halt. Geld holen, früher bin ich zur Bank gegangen. Am Schalter konnte ich Geld holen. Aber heute ist ja nichts mehr so einfach. Früher haben die das ja noch gemacht. Du hast gesagt, ich will 1000 D-Mark haben, da hast du 1000 D-Mark gekriegt. Heutzutage machen die ja gar nichts mehr. Keine Überweisungen, nichts.
Welche Gründe hat es bei Ihnen, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben?
Ich verwechsel das. Wenn da EL steht, mache ich LE draus. Oder M und N. Ich verdrehe das halt manchmal. Und das haben die früher nicht mitgekriegt. Früher wurde man so durchgejagt durch die Schule, das wussten die gar nicht. Da hat sich auch keiner drum gekümmert. Im Nachhinein bin ich da traurig drüber. Denn es wäre eine einfache Sache gewesen. Wäre vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr gewesen. Wenn man das geübt hätte, hätte man das gelernt. Und so ist man jetzt über 45 Jahre so umhergelaufen. Normalerweise müsste da in meinen Augen was gemacht werden. Dass man da mal angreift und sagt, im Vorschulalter muss da geguckt werden.
Also liegt das vor allem an den Schulen?
Ja, auch an den Lehrern. Die müssen besser ausgebildet werden, damit sie solche Leute rausziehen können. Damit sie nicht einfach mitgeschleift werden und 9 Jahre in die Schule gehen und kommen raus und können nicht lesen und schreiben.
Was hat Sie dazu bewegt, jetzt einen Kurs zu machen?
Ja, ich habe gemerkt, dass das Lernen besser geht jetzt. Es ist eine blöde Geschichte. Ich war 13 Jahre krank. Da hatten die gedacht, dass ich Restless-Legs-Syndrom, ja fast Parkinson oder sowas hatte. Aber das hatte ich halt nicht. Und da habe ich 19 Tabletten am Tag genommen und da konnte ich nicht schlafen und war immer nass geschwitzt. Und da hat dann jemand gesagt, einfach Vitamin B12 spritzen und jetzt mache ich das und jetzt brauche ich keine Tabletten mehr und seitdem läuft Lernen noch runter. Das hat 2001 angefangen bis Ende 2012. Ich konnte ja kaum laufen, musste mich nachts zum Teil 3-mal umziehen, weil ich klitschnass war.
Wer aus Ihrem Umfeld weiß denn davon, dass Sie Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben?
Ja, das wissen schon viele. Was nützt es mir denn? Ich binde es nicht jedem auf die Nase, sagen wir mal so. Aber die das jetzt wissen von der Familie her oder so, das ist halt so und fertig. Ich will es ja nochmal versuchen und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn nicht, dann muss ich halt den Rest meines Lebens damit leben.
Mit was für Vorurteilen sind Sie denn im Alltag konfrontiert, wenn mal jemand mitkriegen sollte, dass Sie nicht so gut lesen und schreiben können?
Wenn einer nicht lesen und schreiben kann, wie wird man da hingestellt? Ja gut, als Behinderter. So kommt man sich dann vor. Da kommt dann die Frage, warum kannst du das nicht? Die Leute, die nicht lesen und schreiben können, die ziehen sich zurück. Die meisten kriegen dann Depressionen oder was anderes. Und in meinen Augen müsste da ein bisschen besser unterstützt werden. Es ist in meinen Augen vielleicht keine Krankheit, aber wenn einer was in den Augen hat, dann wird alles gemacht. Aber wenn einer nicht lesen und schreiben kann, dann passiert nichts. Ich war jetzt auch beim Arbeitsamt und da wollte ich ein bisschen Unterstützung haben. Und da wurde mir gesagt, einem Deutschen steht das nicht zu. Da unterstützen wir nicht. Alle anderen unterstützen wir, aber ein Deutscher, der muss das können.
Da gibt es keine Unterstützung.
Das sind ja die Leute, die arbeiten können. Die wollen ja vielleicht auch arbeiten. Aber die haben vor allem Angst, da irgendwo hinzugehen und zu arbeiten. Und die Firmen suchen ja genug Leute heutzutage. Und dass die sich da auch nochmal Gedanken machen, dass wir so einen Mann dann doch noch mit reinnehmen und den ein bisschen unterstützen. Oder den Kollegen Bescheid sagen, er kann nicht lesen und schreiben oder schlecht. Und dass das dann Hand in Hand geht, dass die für den was machen. Die Stunden schreiben oder sonst was.
Sie machen ja im Moment einen Kurs bei der Volkshochschule. Wie finanzieren Sie den denn?
Ich habe vermietet. Ich habe 2 Häuser. Ich bin vom Amt nicht abhängig. So teuer ist der auch nicht. Eigentlich kostet der 240 im Jahr, für 2-mal die Woche, für 1,5 Stunden.
Was würden Sie gerne noch zum Analphabetismus sagen, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben?
Normalerweise würde ich die ja gerne ansprechen, die es betrifft, dass die sich melden. Ich muss sagen, in der Gemeinschaft lernt sich's besser. Die meisten trauen sich ja nicht, das ist das Problem. Und wir würden das ja auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn einer jetzt kommen würde, würde ich sagen, wir holen den ab, damit man erstmal einen Weg findet. Die meisten sind, glaube ich, schon nass geschwitzt, wenn sie das nur hören und dann müssen sie da ankommen. Wir müssen sie erst einmal aus der Reserve locken.
Und wie erreicht man solche Leute?
Ja, das ist ja das Problem. Wir haben das schon so oft probiert, auch beim Arbeitsamt, wie man die Leute erkennen kann, die nicht richtig lesen und schreiben können. Die kommen ja schon hin mit Ausreden wie, ich habe meine Brille vergessen oder Zettel vergessen oder bringen gar nichts mit oder sowas. Und die vom Arbeitsamt sollen dann schon mal nachhaken, ob die da Probleme haben und die weitervermitteln. Und dass sie dann vom Arbeitsamt eventuell auch sagen, wir nehmen dich kurz an die Hand und bringen dich dann dahin. Das wäre ja optimal. Die sehen die Leute als erstes. Auch so andere, so Ärzte oder Psychologen. Das wären die Leute, die den Leuten dann sagen, da gibt es was, da kannst du hingehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie selbst Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, dann melden Sie sich bei der Volkshochschule Göttingen oder rufen Sie das Alpha-Telefon an unter 0800 53 33 44 55. Und damit neigt sich unsere Sendung auch schon wieder dem Ende zu. Wir haben uns heute 1 Stunde lang über Analphabetismus unterhalten. Mein Name ist Verena Power. Ich war verantwortlich für die Inhalte der Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bei uns gibt es jetzt noch ein bisschen Musik.